Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Ich gebe zu, die Geschichte mit dem Bären ist konstruiert, aber sie trifft trotzdem einen ganz entscheidenden Punkt, nämlich die Frage, eben ob es Sinn macht, an Gott zu glauben und welche Konsequenzen auch meine Entscheidungen mit sich bringen. Und unsere Jahreslosung von 2026, siehe, ich mache alles neu, so einfach und schlicht diese kurze Aussage erst einmal daherkommt, trägt bei genauerer Betrachtung ebenso eine solche Tragweite und Relevanz in sich, die es in sich hat. Und ich habe meine Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil wollen wir uns wirklich den Vers zusammen anschauen. Und im zweiten Teil versuche ich dann nochmal die ganze Sache nochmal visuell erlebbar zu machen, damit wir das auch von der Seite aus nochmal greifen können. Und da brauche ich ein bisschen Unterstützung von euch. Und lasst euch einfach drauf ein. Ich glaube, es lohnt sich. Genau, unser Vers, sieh, ich mache alles neu, finden wir rein inhaltlich in der Offenbarung des Johannes. Und die Offenbarung ist ein von Gott gegebenes prophetisches Buch des Neuen Testaments, in dem Jesus Christus seinem ehemaligen Jünger Johannes durch Bilder, durch Visionen und Botschaften zeigt, wie er als Herr über Geschichte und Ewigkeit seine Gemeinde durch die Bedrängnis hindurch zum endgültigen Sieg und zu dieser neuen Schöpfung hindurchführt. Empfangen und niedergeschrieben hat sie Johannes vermutlich um das Jahr 95 nach Christus auf der griechischen Insel Patmos. Sie bildet das letzte Buch der Bibel und unser Vers ist im vorletzten Kapitel, im Kapitel 21 der Offenbarung zu finden. Nur wenige Sätze also vor dem Ende der Bibel überhaupt. Und vielleicht gibt uns das schon ein gewisses Gespür dafür, dass es etwas Besonderes mit dem Vers auf sich haben könnte. Ähnlich wie bei einem guten Buch oder einem guten Film, wo der Spannungsbogen bis zum Ende dramatisch steigt und dann aber der entscheidende Moment kommt, wo alles aufgelöst wird und alles, was vorher abgelaufen ist, plötzlich einen Sinn ergibt. Und die Stelle in der Bibel markiert tatsächlich solchen Höhepunkt in der Menschheitsgeschichte von immenser Tragweite. Und zum Glück kennen wir durch die Offenbarung nicht nur den Anfang der Handlung, sondern auch das Ende. Und daher brauchen wir uns auch nicht zu fürchten, wenn irgendein Schurke die Bühne betritt und gegen das Gute ankämpft, da wir wissen, unser Held hat bereits gesiegt. Und unser Vers ist außerdem eine der wenigen Stellen der Offenbarung, wo Gott selbst in persönlicher Rede spricht. Die ganze Offenbarung ist zwar ein einziges Reden Gottes, aber diese Worte sind nochmal ganz explizit von Gott an uns gerichtet, die wir es lesen, und es unterstreicht die Wichtigkeit von diesen Worten. Johannes sieht in den Himmel, er sieht den Thron Gottes. Und der ganze Vers 5, der lautet wie folgt. Und der, welcher auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der nächste Vers, der noch dazu gehört, zu dem, was Gott spricht, lässt mich persönlich einfach nur ehrfurchtsvoll staunen zurück, wenn ich mir die Tragweite bewusst mache, was darin steht. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Es ist geschehen, jetzt, es ist geschehen, unwiderruflich, unumkehrbar, so wie Jesus' Ausruf am Kreuz, es ist vollbracht. Punkt. Genauso unumstößlich ist dieses, es ist geschehen in Gottes Aussage hier. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Gott spricht von sich, dass er nicht nur der Anfang, also der Ursprung allen Lebens ist, sondern er ist auch das Ende, das Ziel. Und diesen zweiten Teil überlesen wir leicht und verpassen damit auch die Tragweite. Aber hier steht es, es ist geschehen, das Ende, das Ziel, es ist erreicht. Wenn im Kino wieder die Lichter angehen und der Abspann kommt, dann wissen wir, der Film ist zu Ende und es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Und auch in der Menschheitsgeschichte gibt es ein großes Ende. Und egal, ob ich bei der Sache dabei bin oder im Kino vielleicht eingeschlafen bin, spätestens dann, wenn der Putztrupp kommt und einen so leicht anstößt und dann hinaus befördert, dann wissen wir, jetzt ist wirklich Zeit zu gehen. Und die interessante Frage ist, können wir das so stehen lassen? Können wir es stehen lassen, dass Gott das souverän hat, nicht nur den Anfang seiner Schöpfung festzulegen, sondern auch das Ende zu bestimmen und es auch tun wird? Oder wollen wir irgendwie vielleicht sogar dabei mitmischen, so ein bisschen Regisseur spielen? Wäre doch nicht schlecht. Vielleicht würde uns ja ein alternatives Ende einfallen, neben Gott so zur Seite, hey Kumpel, ich fände es so und so gut, mach doch das und das. Oder ich fände den Zeitpunkt für das Ende passend, lass es uns doch 2026 machen. Und bevor du antwortest, Gott, lass mich direkt mal in meinem Terminkalender nachschauen, vielleicht August würde mir ganz gut passen, ja, August wäre gut, so Ende der Sommerferien, da kann ich mir bestimmt Urlaub nehmen. Ach ja, okay, so. Das ist ähnlich wie letzten Herbst, als es unzählige Nachrichten von Leuten gab, die so Wiederkehr auf den September 2025 bestimmt hatten. Und es gab einen richtigen Hype darum im Internet. Und bin selber zwar nicht auf diesen Zug aufgesprungen, aber ich fand es sehr interessant und wichtig, mich mit der Möglichkeit selbst auseinanderzusetzen, die sichtbare Wiederkunft Jesu nicht in eine ferne Zukunft irgendwo zu schieben, sondern mich zu fragen, hey, was wäre wenn? Was wäre, wenn Jesus ganz konkret in 2 Wochen oder in 4 Wochen vor der Tür steht und da ist? Was hat das für Konsequenzen für mein Leben? Und was habe ich vielleicht bisher auf eine lange Bank geschoben? Und welche Bereiche in meinem Leben möchte ich noch selbst verwalten? Bin ich zufrieden mit meinem Alltagstrott, da drin zu leben und Jesus läuft so nebenbei mit? Oder gebe ich mir noch mal einen Ruck, Jesus ganz praktisch den wichtigsten Platz wirklich in meinem Herzen einzuräumen? Und dafür fand ich das echt gut und bin sehr dankbar für dieses Thema, weil es mir geholfen hat, meinen Fokus für mich noch mal neu zu setzen. Und eins ist auch sicher, wir dürfen und sollen bei dieser Verwirklichung von Gottes Plan mithelfen und dürfen mitgestalten. Gott liebt es, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und unsere Ressourcen einsetzen. Aber Gott ist auch souverän, Gott handelt souverän und genauso souverän setzt er auch die Zeiten fest. Und das Ende, das er gesetzt hat, wird eingeläutet, indem das neue Jerusalem, die ewige Stadt Gottes, aus dem Himmel herabkommt. Und sie kommt nicht irgendwie, sondern sie kommt geschmückt wie eine Braut. Und mit dieser Schilderung startet das 21. Kapitel der Offenbarung. Das wollen wir jetzt gleich kurz lesen. Genau. Die ersten 4 Verse. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also der Johannes spricht es. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen wohnen, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das für eine wundervolle Zusage auch. Und ja, es gibt ein Ende, ganz, ganz sicher. Aber es gibt auch etwas Neues, etwas Wunderschönes, etwas Herrliches, nie Dagewesenes. Und es macht nicht nur Hoffnung, sondern es macht auch eine riesengroße Vorfreude auf das Ende. Denn Gott ruft uns ja zu, seht, ich mache alles neu. Und die ewige Stadt Gottes, die aus dem Himmel herabkommt, ist der sichtbare Ausdruck, der Beweis Gottes, was er neu gemacht hat. Und es ist eine Zusage an uns, da wir Teil davon sein können. Und es lohnt sich, darauf zu schauen, was kommen wird und es zu greifen. Denn wie schnell sind wir dabei, Dinge zu verwässern oder nach unserem Gusto umzudeuten? Wie oft hängen wir noch in unseren Ja-Abers fest, wo wir sagen, ja, aber, und wir haben immer noch irgendwie so ein kleines, irgendwo einen Widerstand dagegen. Wenn das Ende allerdings da ist, können wir uns alle Einwände sparen. Dann wird es für alle, wirklich für jeden sichtbar. Gott, der den Anfang bestimmt hat, hat auch ein Ende gesetzt. Und wenn er den Anfang und das Ende festlegt, dann liegt auch die Erkenntnis nahe, dass er alles, was dazwischen dass alles, was dazwischen geschehen ist, dass er das auch in seiner Hand hatte. Und damit meine ich nicht, dass er für all das Böse verantwortlich ist, das nämlich wir in diese Welt getragen haben, nicht er. Und wo könnten wir das besser erkennen, was gottloses, selbstsüchtiges Verhalten anrichtet, welchen Tod es in sich trägt, wenn wir da einen Blick reinwerfen. Und ihr könntet jetzt argumentieren, aber es ist doch nicht alles schlecht. Da sage ich nein, zum Glück nicht. Überall da, wo Menschen die Liebe Gottes leben, hat der Tod keine Chance. Da kommt Gottes Leben zum Vorschein. Und da gibt es einen festen Grund, auf den wir bauen können. Und doch dauert es meist nicht lange, bis jemand um die Ecke kommt und uns den Platz streitig machen will. Jemand, der darauf giert, sich das zu nehmen, was ihm nicht gehört. Die Kartoffeln im Nachbarsgarten sind eh größer und besser als die eigenen, wenn man denn überhaupt welche angepflanzt hat. Und es sind nicht immer nur die Bösen, die anderen, es sind letztlich auch wir, die wir doch auch immer wieder mal auf die Nase fallen und merken, was für ein Mist wir gerade wieder verbockt haben. Auch wenn wir den guten Lauf laufen, auch wenn wir den Weg der Heiligung gehen, ist das Muster zu sündigen so tief mit unserer DNA verknüpft, dass wir es aus uns heraus nie zu 100% besiegen können und damit auch Leid und Tod ein Ende setzen könnten. Und der Paulus, der drückt das in Römer 5,12 so aus. Wie nun durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir könnten sagen, der Letzte macht das Licht aus, oder? Wenn wir hier nach dem Gottesdienst rausgehen, legt auch der Letzte irgendwo den Hauptschalter um und macht alles aus. Gott ist aber nicht so. Gott setzt zwar ein Ende, aber er macht nicht das Licht aus. Denn hier kommt unser Vers ins Spiel, der uns darüber berichtet, dass Gott alles neu macht. Was wir begreifen müssen ist, dass wenn etwas neu gemacht wird, es aber gleichzeitig auch heißt, dass das Alte wirklich aus, es ist vorüber, es ist vorbei, finito sein wird. Ja, und wir dürfen auch nicht irgendwo die Augen davor verschließen, dass es Schmerz geben wird, großen Schmerz sogar, über all die und bei all denen, die sein Angebot abgelehnt haben, es von sich gestoßen haben. Aber da ist jetzt die Zeit umzukehren, jetzt ist die Zeit, unsere verstockten Herzen vor Gott zu bringen. Und ich kann nur von meinem Leben berichten, dass ich immer wieder Gottes Hilfe brauche und auch einen Anspruch nehme, sowohl beim Erkennen, also wo ich noch Veränderung brauche, als auch beim Umsetzen, denn alles ist ein Geschenk Gottes. Wenn ich mich seiner Führung und Wahrheit anvertraue, gebe ich ihm die Erlaubnis, beides in mir zu wirken, dass das Wollen und das Vollbringen, so wie es in Philipper 2, 12-13 steht. Doch lass uns nochmal zurückkehren zu unserem Vers, der eigentlich recht einfach gehalten ist. Es gibt eine handelnde Person im Satz, das ich mache alles neu. Und wir wissen vom Vers davor her, dass das Ich der ist, der auf dem Thron sitzt. Und diese Person ist in Aktion. Das Verb des Satzes ist machen. Also der auf dem Thron sitzt, der macht irgendwas. Und was macht diese Person? Sie macht alles neu. Das klingt nach einem souveränen, nach einem selbstbewussten Handeln mit einer klaren Idee und einem klaren Ziel. Im Alltag verstehen wir, was Neumachen bedeutet. Wenn Daniel, der uns letztens erzählt hat, dass er einen neuen Mercedes bestellt hat, da weiß er, dass der frisch vom Band läuft einfach und nicht, dass er irgendeinen Gebrauchten erhält, der hübsch aufbereitet ist, hergestellt worden ist, das hält er auch für eine Mogelpackung, oder? Das ist nicht das, was man dann erwartet, wenn wir ein neues Auto bestellen. Gleiche ist irgendwo, wenn wir irgendwo ein Eischnee aufschlagen müssen, ein anderes Beispiel irgendwo für einen Kuchen oder für einen Kaiserschmarrn oder ein anderes Gericht. Wenn uns da irgendwo Eigelb in das Ei klar mit hineingerät, gerade wenn man irgendwo auch große Finger hat, wo das schwierig ist, irgendwo die Eier aufzukriegen, da reinzukommen, irgendwo, vielleicht klappt es beim ersten, beim zweiten und beim dritten ist es dann soweit, dann rutscht einem was da rein und jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, dann kann man es wegkippen, dann muss man es neu machen, dann passt das eben nicht mehr. Also, alles nochmal neu machen. Und in beiden Fällen bedeutet dieses Neumachen auch das Ende des Vorherigen. Keiner käme auf die Idee, Neuwagen um Neuwagen zu kaufen und bei sich zu horten, ohne den alten zu verkaufen oder irgendwie weiterzugeben. Und auch bei unserem Rezept war klar, dass das erste verunreinigte, dieser Eischnee, den wir aufschlagen wollten, nicht mehr brauchbar ist und durch das zweite ersetzt wird. Und wenn dann um Silvester um 0 Uhr die Glocken läuten, weiß auch jedes Kind, jetzt hat das neue Jahr angefangen. Wir haben 2026 und 2025 kommt nie wieder. Und wir dürfen dankbar sein für das Vergangene, aber unser Blick sollte auch nach vorne gerichtet sein. Neu ist eben neu. Und dann kommt noch das Wörtchen alles. Auch das verstehen wir im Alltag recht gut. Jeder kennt die Durchsage im Schwimmbad oder im Kaufhaus. Wir schließen in Kürze. Alle Gäste sollen das Bad oder das Kaufhaus verlassen. Da käme auch nicht auf die Idee, dass wir vielleicht nicht damit gemeint sein, weil alle bedeutet eben alle. Da bleibt nichts mehr übrig. Das sind 100%. Und wenn Gott nun, der auf dem Thron sitzt, genau diese Worte benutzt und sie zu uns redet, gibt es da irgendeinen Spielraum, das irgendwie anders deuten zu können? Nach dem Motto, ja, er hat zwar alles gesagt und dass er alles neu machen will, aber vielleicht meinte er es doch nicht so. Nein, sein Wort gilt und damit ist es auch, damit wir es auch erkennen, gibt es diese klare, unmissverständliche Anweisung ganz zu Beginn des Verses. Bevor diese wichtige Aussage, ich mache alles neu, kommt, heißt es, siehe, und das ist an uns gerichtet, an jeden von uns, siehe, schau nicht weg, das ist mein Plan, den ich ausführen werde. Und siehe heißt auch so viel wie erkenne, lass diese Wahrheit in dir wohnen. Und das wollen wir jetzt im zweiten Teil nochmal ganz, ganz praktisch tun, es erleben, es visuell sehen und veranschaulichen, dass wir das einfach nochmal ein Stück besser verstehen und in uns wohnen lassen können. Daniel eben gefragt, ob er ein bisschen hilft und ich bräuchte vielleicht auch von euch vier noch ein bisschen Hilfe. Lass uns mal gerade die Seite stellen. Ja. Nein, das ist genau. Einfach hinlegen. Das reicht. Nee, so rum. So rum. Mach mal so rum. So rum. Und ja, das ist zu klein. Ich wollte, dass ihr einfach mal dort drin steht. Ja, genau. Und auch für die, könnte ich auch Stuhl nehmen, wenn es jetzt, dauert auch nicht so lange. Genau. was ich deutlich machen will mit diesem Kreis auf dem Boden ist, dass wir hier unsere Welt sehen, einen klar umrissenen Lebensraum, den wir uns zwar aneignen, den wir aber auch nicht geschaffen haben. Und wir werden in diese Schöpfung hineingeboren, ohne dass wir etwas dazu getan haben. Das müssen wir auch verstehen. Niemand hat uns zuvor auch gefragt, ob wir als Baby diese Welt betreten wollen und ihr leben dürfen. Das ist erstmal ein Geschenk an uns, das wir entgegennehmen dürfen. Und auch machen wir uns keine Gedanken, im Normalfall, wer das alles um uns herum geschaffen und ins Leben gerufen hat. Und auch eine Ordnung gesetzt hat darin, eine Struktur, damit das Leben funktionieren kann. Also wir kommen auf diese Welt an, wir wachsen auf, erkunden unseren Lebensraum, der an sich auch wunderschön ist. Und wir nutzen die Ressourcen dieser Welt, um uns zu ernähren, um uns einzurichten und unsere Bedürfnisse zu stillen. Wir gehen in Austausch miteinander und eigentlich ist erstmal alles gut. Wäre da nicht dieses selbstsüchtige Verlangen nach mehr, dieser Wunsch nach Dingen, die mein Nachbar besitzt? Und das kommt ursprünglich daher aus einem Gefühl des Mangels. Wenn sich unsere Liebe zu stark auf uns selbst richtet, ist es wie ein Bann, wie eine Mauer, die uns von demjenigen abtrennt, und abschneidet, der diese Welt geschaffen hat, unser Leben geschenkt hat und uns versorgt. Und wenn wir diese Verbindung zu unserem Urheber, zu unserem Schöpfer einschränken, engen wir auch den Zufluss von ihm, also der Quelle allen Lebens, zu uns ein. Und wenn ich die Liebe nicht mehr aus dieser Quelle nehmen kann, muss sie irgendwo anders herkommen. Das ist ganz, ganz greifbar, ganz logisch. Denn wir alle brauchen Liebe. Liebe ist letztendlich der Motor von unserem Leben, der alles antreibt. Also woher nehmen, wenn man es nicht selbst hat und keine Quelle mehr da ist? Ich nehme es von meinem Nächsten. Und unser Daniel, der sich ja gerade ein neues Auto abgeholt hat, kann man jetzt sagen, Mensch, das könnte mir auch gut stehen, wenn ich es mir nehme, muss ich es noch nicht einmal bezahlen. Aber was bringt so ein Handeln hervor, wenn ich jetzt dein Auto nehmen würde? Es bringt Leid, es bringt Verletzungen, es bringt auch wieder Mangel bei dir. Ja. Und ich, vielleicht bin ich kurz glücklich, auch einen Mercedes mal fahren zu dürfen. Aber dieser Samen, dieses Gefühl des Mangels, der Wunsch nach Liebe, der bleibt. Und so viel ich mir auch nehme, es heilt nie diese Wunde, die entstanden ist, als wir uns von der Liebe unseres Schöpfers losgesagt haben. Denn nur von ihm fließt die Lebenskraft zu uns, die uns wirklich satt macht. Und um uns abzukürzen, statt ein pures, ein reines Leben, regiert mehr und mehr der Tod in dieser Welt. Denn dieser Samen, alles für mich zu wollen, das ist wie eine Spirale, die sich mehr und mehr aufschaukelt und immer größere Kreise zieht. Was also tun? Reparieren? Es geht nicht. Irgendwo ist der Tod überall. Er hat Einzug gehalten in alle Bereiche und herausschneiden würde die ganze Schöpfung zusammenbrechen lassen. Da es im Kleinen und Großen eben auch Teil von uns selbst geworden ist. Was also tun? Wie können wir die vielen Leute aus dieser Welt also gerettet werden? Wie kann der Tod auch von ihnen abgetrennt werden? Und wie verliert der Tod die Macht, damit wir nicht rückfällig werden und uns wieder in diese Spirale begeben, die nur noch mehr Tod hervorbringt? Es müsste eine neue Welt, eine Schöpfung geben, die frei davon ist, frei von dem Tod. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und die so eine neue Welt, die wollen wir jetzt halt mit dem zweiten Band darstellen. Machen wir das mal da hinten. Da es so weit weg ist, müsste es aber auch einen Weg geben, der die Menschen von hier nach dort bringt. Und wenn das so wäre, also wenn wir diesen Weg finden würden, wären wir schon fast am Ziel. Die Menschen müssten noch bereit sein zu erkennen, was die Wahrheit ist und das Leben, so wie es bislang kannten, so nicht auf ewig funktionieren kann. Und sich aber auch freiwillig irgendwie auf den Weg machen halt, um ins Neue zu kommen. Und dann wäre aber noch ein wichtiger Punkt, dass eben nichts Unreines in diese neue Schöpfung mit hineinkommen darf. Denn auch der kleinste Samen trägt eben das Potenzial in sich, alles wieder zu verunreinigen. Und Offenbarung 21, Vers 27 bestätigt das nochmal. Da steht über diese neue Schöpfung, über das neue Jerusalem, alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen. Aber wer könnte sowas überhaupt zustande bringen? Eine neue Welt zu schaffen. Es liegt der Gedanke nahe, dass es nur der Schöpfer dieser Welt auch schaffen kann, so eine neue Welt, neue Schöpfung zu kreieren. Doch was wäre er bereit dafür zu geben? Wir können hier nicht in jedes Detail gehen, aber Jesus hat durch seine Menschwerdung, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung eine komplett neue Schöpfung ins Leben gerufen. Eine Schöpfung, die vollkommen eigenständig und getrennt von dieser ersten Schöpfung ist. Und Jesus ist der Eckstein dieser neuen Schöpfung. Er ist ihr Fundament und alles darauf, da drin ist auf ihn gegründet. So wie am Anfang Gott Himmel und Erde schuf, entstand durch Jesus wirklich eine neue Schöpfung. Und da Jesus ein Leben ohne Sünde gelebt hat, ist diese neue Schöpfung rein, sie ist vollkommen, sie ist ohne den Tod. Jesus hat darin alles neu gemacht. Und wenn es diese neue Schöpfung gibt, ist es da nicht etwas Wunderbares, dorthin zu gehen? Wie komme ich aber in dieses neue Leben hinein? Das ist jetzt die Frage. Wie kommen wir von hier dort rüber? Ich mit meinem langen Schuldschein, gibt hier so ein Sündenregister, das haben wir alle, tragen wir irgendwo alle mit uns rum. Ich glaube, wir haben beide einiges verbockt, oder Daniel? Also wie gesagt, das ist schon die Frage, wie wollen wir da damit umgehen? Wie wird das getilgt, um da reinzukommen, da, wie gesagt, ja nichts Unreines dort hineinkommen darf? Und da hat mir doch letztens glatt einer erzählt, dass Jesus uns anbietet, Teil seiner neuen Schöpfung werden zu können. Mensch, da wird es sich doch echt lohnen, sich auf diesen Weg zu machen, gleich auch noch den anderen zu erzählen, damit sie auch diese frohe Botschaft hören. Doch wie gesagt, wo ist der Weg? Wie kommen wir hinüber? Und ist es da nicht verständlich, dass Jesus, der nicht nur dieses neue Leben selbst ist, dass er diesen Weg kennt und sich daher auch selbst als den Weg bezeichnet, der in dieses neue Leben hineinführt? Und ist es nicht verständlich, dass Jesus sich auch als die Wahrheit bezeichnet, die es zu erkennen gilt und der wir nachfolgen und vertrauen sollen, um den Weg zu beschreiten? Also, oder Daniel, let's go, oder? Machen wir uns auf den Weg, um zu sehen, dass wir Teil von dieser Schriftstelle, siehe, ich mache alles neu, sind, weil wir eben Anteil an diesem Neuen haben dürfen, weil Jesus uns anbietet. Und bei euch, gibt es da noch irgendeinen, der nicht hinein mag, lieber vielleicht zurück zu Mord und Totschlag, zu Lüge, Betrug, Gewalt? Nein, sehr gut. Also wie kommen wir hinein? Die Vorfreude auf das neue Leben nimmt mit jeder Sekunde zu und ist ja noch viel größer als Geschenke an Weihnachten zu bekommen, oder? Fakt ist, wir können uns den Zutritt nicht erkaufen oder erarbeiten. Wir können uns auch nicht verdienen. Und so wie unser erstes Leben hier uns in dieser ersten Welt uns frei geschenkt worden ist, als wir als Baby geboren wurden, so wird uns auch unser zweites Leben komplett frei geschenkt. Es ist beides ein Geschenk und beides dürfen wir annehmen. Eintreten können wir durch die Tür, die Jesus selbst ist. Er sagt uns im Johannesevangelium zu, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also, nichts wie rein, oder? Stopp! Also hier. Da war noch was. Eine klitzekleine Liste mit Vergehen. Es darf doch nichts Unreines da hinein. Es darf nichts unter den Teppich gekehrt werden. Das geht leider nicht. Und jede Schöpfung braucht eine Ordnung. Diese Welt braucht eine Ordnung, aber nach dieser auch. Und ohne sie, ohne die Ordnung, wird alles zusammenbrechen. Sie ist Teil von unserem Leben, somit auch Teil von uns selbst. Was wäre, wenn nun eine Gerichtsverhandlung ist und mit dieser Liste lautet unser Richterspruch eindeutig schuldig. Und es gibt keine Ausrede, das und auch das war alles ich. Als es dann aber als Vollstrecken des Urteils kommt, steht plötzlich unser Anwalt auf und sagt, hohes Gericht, nimm mich an seiner Stelle. Ich trete Timos Urteil an, die Strafe, die er verdient. Ich nehme seinen Platz ein. Der Timo, der Daniel, der Jörg, wir alle, setzt euren Namen ein. Wir sind frei. Wer ist dieser Anwalt, der mich vertritt und meine Bestrafung auf sich nimmt? Welches Interesse hat er an mir? Könnte es sein, dass ich ihn und nur ihn ganz, ganz dringend brauche, damit er mich vertritt? Es ist Jesus, der meinen Schuldschein tilgt. Wenn ich erkenne, dass wir alle schuldig geworden sind, das auch bekennen und dann sein Geschenk auch annehmen, dass er mein Urteil, unser Urteil auf sich genommen hat. Das neue Leben, das er selbst ist, geht somit auch zu mir über. Und Paulus schreibt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nur durch Jesus können wir Bürger dieses neuen Reiches werden und unseren Mitgliedsausweis erhalten, den ich jetzt stellvertretend dem Daniel überreichen werde. Genau. Und ich möchte damit schließen, dass wir, ja, ihr dürft gerne schon mal, also, ich möchte damit schließen, dass wir uns daran erinnern, dass wir jetzt schon Bürger dieses neuen Reiches sind, sofern wir durch Jesus als die Tür in das von ihm gegründete neue Leben eingetreten sind. Aber woher kommen dann die vielen Probleme in unserem Leben, wenn es doch hier so wunderschön ist? Wir müssen diese Spannung aushalten, dass wir leiblich noch komplett in der alten Schöpfung zu Hause sind, in einer Welt, die weiterhin ziemlich viel Leid und Schmerz verursacht und wo das weiter vorkommen wird. Nimmt nun diese Welt weiter den Hauptteil in unserem Leben ein, lassen wir uns von ihr einlullen, alles, was darin passiert, und verbringen wir kaum Zeit in unserem neuen Zuhause, dann verkümmert dieses neue Leben in uns und mit ihm auch die Glückseligkeit, die wir empfinden, wenn wir Zeiten des Gebets oder der Anbetung haben und diese neue Wirklichkeit schon greifbar ist und das Raum in uns erhält. Also diese Spannung müssen wir aushalten, dass wir im Moment noch in zwei Reichen unterwegs sind. Aber je mehr wir geistig eben schon in dieser neuen Schöpfung leben, wo wir ja auch den Bürgerausweis haben, umso einfacher wird es letztendlich, weil wir uns mehr und mehr von den Prinzipien dieser alten Welt trennen und ihr nicht mehr angehören. Ich liebe zum Schluss noch die Frage, ob wir wirklich durch schlechte Taten unseren Bürgerausweis wieder verlieren können. Und das ist meine Antwort, nein, nicht wenn wir das neue Leben wirklich wollen von Herzen, aber im Laufen vielleicht manchmal vom Weg abkommen oder hinfallen, dann aber auch aufstehen, unsere Schuld bekennen und das Geschenk der Gnade eben einfach neu fassen und wirklich auch achten, dann sicher nicht. Kritisch wird es, wenn wir denken, ach, was soll's, ich habe diesen Ausweis und jetzt kann ich machen, was ich will. Ich kann leben, wie es will und verbringe, wie gesagt, meine Zeit hier in dieser Welt, lege den Ausweis in die Schublade und messe dem Ausweis, diesem Sein dort in dieser Welt, keinen Wert mehr bei. Und dann werden auch irgendwann Türen zugehen, so ist jedenfalls mein Verständnis von der Schrift. Und da es unsere Jahreslosung für 2026 ist, siehe, ich mache alles neu, und das Neue jetzt auch visuell so schön vor unseren Augen ist, dass das uns so oft wie möglich wirklich greifen und ins Herz nehmen und diese wundervolle Botschaft voller Hoffnung und Liebe immer wieder selbst für uns greifen. Siehe, ich mache alles neu für dich ganz, ganz persönlich. Und lasst uns diese Botschaft mit Freude, nicht mit Zwang hinaustragen, damit es viele es hören und es ebenso für sich persönlich nehmen. Siehe, ich mache auch für dich alles neu.